Warum bist denn du so, Max?
Woher kommt das?
Klingt besser.
Klingt besser? Na dann, ist doch gut.
Durch Zwickau ist heute die FDJ marschiert.
Schon wieder. Das war das zweite Mal schon. Oder welche Themen und kannst direkt so nach Themen filtern, was da welche Zeitungen schreiben und so ein
Scheiß. Ja, aber ist jetzt alles völlig egal, weil wir trenden ja jetzt.
Uff. Dieser andere Flex. Herzlich willkommen zu Geil, aber schädlich, einer weiteren Folge mit Max Schädlich und Justus Geilhufe. Hallo, Justus.
Hallo an alle da draußen zum offiziellen Garten-, Reise- und Kirchen-Podcast.
Ja, ist echt krass. Also wie viele Themen wir einfach. Aber ich sag mal so, der Sachse, der ist allgemein, ich wollte jetzt schon gebildet sagen, aber ich weiß nicht, also er macht zumindest viele Sachen, ne? Also
wir sagen ja Fischeland.
Fischeland, ein bisschen Fischeland. Sag mal, pass mal auf Sonntag, ne? Also den Großteil der Hörer hört ja Sonntag den Podcast an, vielleicht sogar beim Essen machen oder manche vielleicht auch sogar beim Essen. Was ist so dein Standard-Sonntagsessen?
Das gibt's eigentlich nie, aber was ist bei uns in der Familie? Ich hab ja jetzt selber eine Familie gegründet.
Wilderflex.
Und also worauf wir uns so ein bisschen geeinigt haben, wir halten es nicht ganz durch, aber sozusagen das Standard-Sonntagsessen ist sozusagen der klassische Sonntagsbraten in dem Sinn, dass es bei uns, wenn wir eine normale Woche hatten, eigentlich immer am Sonntag nur Fleisch gibt. Und halt, weiß ich nicht, wenn man mal unter der Woche mal an eine Imbissbude oder so geht, aber so, das halten wir noch nicht hundertprozentig durch, aber wohin wir eigentlich wollen, ist wenn wir Fleisch essen, gutes Fleisch zu essen, und das machen wir am Sonntag.
Ja, ist schon krass, also du postest ja auch auf Insta ab und zu mal diverse Gerichte, das sieht schon echt gar nicht so schlecht aus, ne? Also neben dem Schnitzel mit Pommes gibt's dann auch mal schön grünen Spargel und übelst krasses Steak oder so.
Ja, da wurde ich sehr gelobt für meine Crossover-Kitchens letzte Mal von den Kennerinnen und Kennern, dass ich den grünen Spargel mit Pommes frites kombiniert habe. Ich habe es leider, ich meine, vielleicht müsste ich mein Essen auch mal als Highlight speichern. Vielleicht als erstes Feedback, ihr Lieben, wenn ihr wollt, dass ich meine Koch-Stories als Highlight speichere, schreibt mir mal auf den Kanälen, wo es geht. Ja.
Jetzt stell dir mal vor, nach Reise, Garten kommt dann auch noch Kochen hinzu. Ich meine, das ist ja total, also ich weiß schon, immer wenn ich den geschnitten habe und bei Soundcloud hochlade, den Podcast, weiß ich schon gar nicht, in welche Kategorie ich uns eingruppieren soll. Ja. Sind wir noch religious? Sind wir Bildung? Sind wir Entertainment? Also das überfordert mich.
Und jetzt sitze ich hier und esse währenddessen eine Donauwelle. Das vereint ja im Grunde alles, weil ich, das ist ja im Grunde sozusagen, ich inkarniere gerade das Podcast-Thema in dem Sinne, dass ich als Christ etwas esse, was nach einem Reiseziel benannt ist und was aus Dingen besteht, die sicherlich mal jemand geerntet hat. Also im Prinzip alles, worum es in unserem Podcast geht. Und gerade diese Woche geht es ja rund, wir haben ja wahnsinnig viel zu erzählen. Die uns folgen, werden es schon gesehen haben. Bei mir noch nicht, aber bei Max, der erste Honig ist im Glas. Ja. Und ich komme gerade aus dem Garten und da gab es die ersten Erdbeeren. Also die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Ja?
Pass mal auf jetzt, Donauwelle, ne? Da fällt mir was ganz anderes dazu ein. Dadurch, dass wir ja hier, also wir sind ja wirklich so unprofessionell, ich mit meinem 15-Euro-Mikrofon, du da mit deinem besseren Mikrofon, aber dann immer manchmal irgendwie doch diverse Probleme wegen Popgeräuschen oder sonst was. Und jetzt bist du auch noch so dreist und isst nebenher deine Donauwelle, ne? Wie können wir uns das überhaupt leisten, ne? Also da müssen uns doch die Leute scharenweise wegrennen. Aber nein, sie feiern.
Aber nein, sie bleiben dabei.
Dabei. An dieser Stelle kurzer Shoutout an Dabei, der uns unseren Intro macht.
Dabei, du rockst. Ja. Wer es noch nicht angehört hat, ich glaube, wir kommen später im Podcast nochmal drauf. Jasper Johns, mega, hat er sehr schön gemacht. Gibt es auf jeden Fall überall, wo es Musik gibt, aber natürlich bei Spotify vor allem. Da höre ich es mir am Tag ungefähr einmal an. Und ich glaube, wir kommen später nochmal drauf, wenn es ums Thema geht. Ja. Aber, also macht große Freude dabei. Vielen Dank.
Auf alle Fälle. Ja, zum Thema Honig, ne, kann ich sagen. Nachdem ich den ja letzte Woche Mittwoch geschleudert habe, habe ich den ja jetzt eine Woche jeden Tag gerührt, ne? Und nachdem ich dann auf diverse Instagram-Stories, wo ich mit meiner Akkubohrmaschine da den Honig gerührt habe, auch mal die Anfrage gekriegt habe, hier, mein Freund, hast du die auch mal vorher sauber gemacht? Klammer auf, das habe ich natürlich gemacht, ne? Also das läuft, also auch wenn es immer so Larryhaft aussieht, wie ich mit meinen 0815 Hausschuhen da dort stehe, kann ich schon sagen, das läuft hygienisch schon ordentlich ab, Freunde. Und jetzt wurden auch schon die ersten Gläser an den Mann und die Frau gebracht und das Feedback bisher ist gut.
Naja, gut, aber ich meine, nach EU-Regeln hat der Staatsanwalt ja da nur einen Finger drauf, wenn du es verkaufen willst. Aber du machst ja nur sozusagen den Geistlichen deines Vertrauens oder Weggefährtinnen und Weggefährten ein kleines Geschenk zur Wegzehrung und zur Freude des Herzens.
Ja.
Aber du kannst, du kannst ja von mir aus mit dem Zollstock da drin rumrühren. Und auch von der EU aus. Also nicht immer, liebe Leute, in dieses EU-Bashing verfallen. Die können mehr als nur die Saugkraft eures Staubsaugers regulieren.
Ja, und also zu diesem ganzen EU-Bashing, da ist mir, als es damals so rumging mit hier EU, bla bla bla, da muss man auch sagen, wie viele Projekte kulturell, aber auch so Spielplätze, Parks und Gärten werden einfach auch von der EU bezuschusst. Auch wenn Deutschland da, weil es einfach wirtschaftlich ein starkes Land ist, da auch eine Menge zu mit beiträgt und in die Kasse mit reinzahlen muss. Aber ich sag mal so, ist ja nicht so, als hätten wir jetzt nichts davon, ne?
Naja, also das stimmt natürlich. So, um nochmal an meine Formulierung vom letzten Mal zu erinnern, natürlich machen wir an vielen Stellen einen Zahlemann, aber man muss ja wirklich, also ich bin auch bei allem, was viel besser laufen könnte, ein ganz großer Freund irgendwie Europas und auch der EU, aber das muss man ja gar nicht sein, um irgendwie anzuerkennen, dass so viele gerade Renovierungs- und Bauprojekte und Kulturprojekte ohne die Zusatzfinanzierung von der EU hier und, woran ich ja auch denke, vor allem in Osteuropa, wo ganz lange, jetzt ja mittlerweile, aber ganz lange die Gelder gar nicht da waren, finanziert wurden und jetzt uns Dinge erhalten haben, die in 40 Jahren Sozialismus oder noch länger dort einfach weggefault sind beziehungsweise fast wären. Also insofern, allein das, wenn man sich das mal vor Augen führt, ist total spitze und was, wo glaube ich, echt alle was davon haben.
Da muss man sich doch mal fragen, warum jetzt es wieder FDJ-Demos in Zwickau gibt, hä?
Das verstehe ich. Und ich verstehe auch gar nicht, wo die herkommen. Also ich meine,
ja aus welchen Löchern die rauskommen.
Ich habe ja auch gesagt, jeder braucht was im Leben. Und wenn es der Rasen oder die FDJ ist, also das will ich ja niemandem vorhalten, aber ich verstehe wirklich nie, wo die herkommen. Und aber also lass sie machen. Und was ich nie verstehe, warum die sich immer Zwickau raussuchen, weil ich glaube, die kommen nie aus Zwickau. Ich glaube, die kommen eher, also ich glaube nie, dass das Sachsen sind, die dort rumlaufen.
Na, vielleicht liegt es so ein bisschen am Trabant oder ich weiß auch nicht, weil es so eine Industriestadt ist oder so. Keine Ahnung, ich weiß doch nicht.
Naja, hier, bevor wir jetzt abschweifen, wie ist denn der Honig?
Es hieß ja von meinem Webinar-Obersten, der hat mir gesagt, Bruder, rühr das Ding so lange, bis es perlmuttfarben aussieht, ne? Dann war es soweit, es begann sich zu perlmutten und dann habe ich gesagt, Angriff, ich habe noch eine Stunde, bevor ich auch bis auf Arbeit muss, das schaffe ich. Und dann habe ich den Honig abgefüllt und natürlich dann den letzten Rest so ein bisschen in so eine gute alte von der Mutti noch so eine Dubberwarenbüchse reingeklatscht. Und ich muss sagen, also ist geil. Also ich bin jetzt aber nicht so ein Mensch, der da erkennt, was da drin ist. Ich habe, meine Mutti war jetzt gestern da, die hat gesagt sofort, ja, das ist ja Raps. Raps ist ja, das merke ich doch sofort, ja, Raps. So, ja. Und ja, ja, ich, für mich ist es jetzt Honig, für sie ist es jetzt Raps. Wisst ihr, wie es ist? Rechtlich ist es übrigens so, dass wenn du den Honig nicht einschickst, um zu überprüfen, was, nach was da tatsächlich schmeckt,
ist es gar kein Honig.
Nur draufschreiben hier Frühtracht oder so oder Frühjahr, Frühlingsblütenhonig oder sowas, um da sauber zu sein und da nicht was auf die Finger zu kriegen, ne?
Wie? Selbst also ist wenn, schön. Du, wenn du einfach nur selber dran naschst?
Nee, aber wenn du jetzt sagst, hier, ich gebe das jetzt meinen Kollegen weiter, dann musst du ja trotzdem draufschreiben, wie lange ist er haltbar. Das sind ja, es gibt ja trotzdem Regelungen, auch wenn die Quatsch sind, ne? Honig, der wird nicht schlecht, so, aber trotzdem musst du halt draufschreiben, 2 Jahre ist er haltbar und hier, das ist ein Naturprodukt und der kann hart werden, das ist normal und bla bla bla.
Das, so, das wie mit Joghurt oder Milch, das wird auch nicht schlecht. Das schreibt die Regierung nur drauf, damit die Wirtschaft mehr dran verdient. Hat Ken Jebsen jetzt vor kurzem gesagt.
Hör mal auf. Ja, übrigens, apropos Ken Jebsen, also nee, für alle da draußen.
Nee, ich will die, da nicht die drüber das, reden.
Wir reden da nicht drüber, aber trotzdem finde ich es empfehlenswert, mal das Rezo-Video anzugucken, das neue. Das heißt, die Zerstörung der Presse ist aber reißerischer, als es tatsächlich ist. Ist eine Stunde lang, da geht es um alles Mögliche. Journalismus, Verschwörungstheorien und eben auch um den guten Ken.
Ja. Ach, um Ken Jebsen also, geht's auch?
Ja, geht's auch. Also da wird offen zerflext.
Also, ja. Dann guck's mir vielleicht doch an. Ich hatte ja gedacht, das wird jetzt so ein, ich werde da mit so einer Moralästhetik irgendwie aus den 70ern konfrontiert und werde da eine Stunde lang nur drüber belehrt, wie schlimm der Springer Verlag ist. Aber wenn nee, das also es weitergreift, ich meine, er ist ja evangelischer Pfarrerssohn. Beide Eltern Pfarrer. Und
traurig, ja? Hat er irgendwas nicht mitgekriegt in der Jugend?
Da sieht man mal, wie weit man es bringen kann. Ne? Viele reden ja immer nur Nietzsche, ja, und so weiter. Aber nein, du kannst auch zum YouTube-Star mittlerweile werden, was ja auch eine Leistung ist. Ne? Oder wie Finn Kliemann sagen würde, Geld verdienen mit YouTube-Videos finde ich Schwachsinn. Ich habe einen richtigen Job.
Ich mache
das war so schön. Am Anfang, das war irgendwie so, ganz am Anfang, so das dritte, vierte Video, was er machte, da wollte er irgendwie, ich glaube, das hat nie funktioniert, so eine Promo-Code-Aktion machen, aber eben andersrum. Also, dass er sozusagen bei den Herstellern, für die er Werbung machen sollte, erreicht, dass seine Zuschauer die Geräte halt billig bekommen. Ich glaube, das hat keiner mitgemacht, deswegen hat es nicht funktioniert. Aber das Video war total nett und da ist irgendwie so der dritte, vierte Satz. Ich finde das ja schön, dass ihr meine Videos so lustig findet, aber ich habe keinen Bock, da jetzt damit Geld zu verdienen. Finde ich Schwachsinn, ich habe einen richtigen Job. Fand ich
ist cool. Also hat es da im Prinzip seit Anfang an da seine eigene Marke schon überall
hinterlassen. Aber gut, ne? Ich meine, jetzt habe ich für uns beide gerade diese Hintertür zugemacht, dass wir mit dem Podcast hier reich werden. Das ist natürlich jetzt auch, da müssen wir, jetzt, wenn wir jetzt real bleiben wollen, können wir den nie monetarisieren.
Ja, aber die Frage ist, also ja, prinzipiell Podcasts zu monetarisieren ist, glaube ich, gerade noch, also was heißt, du hast dann ja, die Größeren haben dann so eine Einspieler oder sagen dann, hier, dieser Podcast wird gesponsert von bla bla bla. Weiß ich jetzt nicht.
Na, ich denke, bei uns könnte das ja irgendwie sein, dass, na klar, dass irgendwie vielleicht eben Tourist, also eben Reiseziele oder eben Gartenbau Betriebe, also sozusagen Mittelstand, eben auch mittelständische Reiseunternehmen, dass die sozusagen sich dann bei uns einklinken könnten, immer so für 20 Sekunden und dann irgendwie sagen würden, waren Sie schon mal in Frankenberg eingebettet in eine Landschaft der Kontraste? Zwischen Erzgebirge und mittelsächsischem Hügelland hat sich das in den letzten Jahren rasant gewachsene Frankenberg seine ursprüngliche Gestalt bewahrt. Und dann irgendwie noch nächste Fahrt, Samstag, den 6.7. Das fände ich schön.
Mein Lieblingswerbepartner wäre irgend so ein so ein Hersteller, der Speckfett macht. Und dann könnten wir so Speckfett anpreisen oder so. Oder
es gibt und vor allem würden wir vielleicht Proben kriegen und dann könnten wir immer so Kriebenschmalzbrote essen. Und
dann so richtig im Podcast so richtig lang fahren, dann, dass man die Krieben so richtig hört. So. Ja. Wenn man das aus dem Glas dann dort rausschaufelt.
Und dann immer so, oh, der kommt gut. Der kommt gut.
Oder da unser Podcast immer sonntags rauskommt, wir haben doch auch Freeveka, die hier diese Klöße machen, den Klosteig und dann so, es ist Sonntag, ich esse meine Klöße mit Freeveka. Lasst es euch schmecken.
Also, wenn das jetzt große Betriebe hören, also wie gesagt, wir können damit jetzt kein Geld mehr verdienen, aber wir wären offen dafür, lokale und regionale Unternehmen mit aufzunehmen, wenn es irgendwas mit Reise, Kochen, Garten, Honig, Autos, Zweitaktmotoren.
Oder die lokale Gemeinde, kommt doch mal wieder in unseren Jottesdienst. Wir sind nur noch zu dritt.
Nee, das, naja, das wird, naja, na, nee.
Naja,
also, nee, also wie, na, ist es ja, ich meine, gut, das ist natürlich jetzt unter gewissen Umständen und nach einer langen Durststrecke, aber Bude einrennen ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber aus den Gemeinden, aus denen ich es gehört habe, seitdem wieder es möglich ist, die Leute kommen Bude wirklich einrennen. In großer Zahl in den Gottesdienst wieder, hat mich sehr gefreut.
Na, die wirklich so. Haben alle für ihr Seelenheil, die brauchen wieder ein paar Mal Segen.
Baumer Segen. Also sind wir jetzt mit deinem Honig. Achso, eine letzte Frage zum Honig noch. Wie oft kann man Honig im Jahr melken?
Ernten vielleicht ernten. Noch, oder? Wissen? Also es ist unterschiedlich halt, ne? Je nachdem, wo du die stehen hast und ob du jetzt mit deinen Bienen wanderst oder nicht. Aber so in der Regel eigentlich zweimal. Das heißt, du machst das irgendwann im Mai mal und vielleicht dann im Juli noch, bevor du einfütterst. Aber es gibt halt jetzt welche, die sagen, hier, ich will jetzt zum Beispiel Lavendelhonig oder so. Ich will jetzt auch noch hier Waldhonig, ist ja auch ziemlich beliebt und die blühen ja erst relativ spät. Das sagt man aber, das wird immer bloß den Erfahrenen empfohlen, weil je später du immer noch Honig erntest, desto schwieriger wird es dann, deine Bienen sozusagen winterfit zu machen. So würde ich es jetzt mal nennen. Von daher, also zweimal ist gut, es gibt aber auch Leute, die machen das mehrmals, halt sozusagen nach jeder großen Tracht.
Ist noch was da? Kriege ich was davon?
Na klar, also ich hatte da irgendwie so um die 20 Gläser, sind schon einige wett, aber weg.
Wett gemacht. Aber
ja, ist noch was da, kann dir ein Glas zurückstellen.
Nein, kein Glas, nur mal ein Löffelchen.
Ach so, nicht klar. Nur mal ein Löffelchen. Aber nur wenn ich dich füttern darf.
Ja, da bringe ich meine Erdbeeren mit und da tun wir ein bisschen Honig auf die Erdbeere und da darfst du mich füttern und ich fütter dich eh mal. Da haben wir nämlich beide von unseren Ernten was. So, ihr Lieben, und jetzt ist es eben passiert. Ich erzähle noch ganz kurz von mir. Es ist im Prinzip das, was der Amerikaner mit Holy Clusterfuck bezeichnet, eingetreten. Nämlich die ersten Erdbeeren waren reif und vorgestern und gestern hat es geregnet und nur die Hälfte des Beets war gemulcht. Was ist passiert? So, der Kenner, die Kennerin weiß jetzt genau, was passiert ist, was ist passiert. Die Erdbeeren lagen jetzt 2 Tage lang von oben feucht auf feuchten Boden und sind stellenweise eben angegangen oder es war schon Viehzeug drauf. So, und jetzt habe ich eben, ich musste so 5, 6 abmachen und auf die Seite werfen. Aber ich, wie gesagt, vielleicht kommt ein Bild in die Story oder als Post. Da seht ihr die erste Ernte. Ich wurde entschädigt von fantastischen Pfingstrosen, die bei uns jetzt gerade kurz vorm Aufklappen sind. Es war eine ganz herrliche, schöne Sache und insofern den Rest, der wird jetzt, glaube ich, trockener und die zweite Fuhre, der zweite Harras, das zweite Klafter Erdbeeren ist schon in den Startlöchern und wir freuen uns jetzt sehr. Meine Frau zuckert die jetzt gerade in der Küche an und mal gucken, wie sie schmecken. Ja. Also insofern, es war alles gut.
Vanilleeis dazu.
Ja, Max, Die zweite Kategorie eines jeden Podcasts ist Feedback. Hm. Und ich habe jetzt überlegt, wer weiß, ob du nochmal Feedback zum Podcast bekommen hast. Wir haben ja das letzte Mal, glaube ich, jetzt nie über so Sachen geredet, wo jetzt groß, also wo jetzt groß nochmal vielleicht hätte diskutiert werden können oder so weiter. Aber du hast ja das letzte, also vor ein, zwei Tagen mal in deiner Story ein kurzes Video mal gemacht, was ich mit ganz großem Interesse, jetzt mal Scherz beiseite, gehört habe, weil ich irgendwie völlig betroffen und traurig und wütend über das ist, was mal wieder in Amerika passiert ist, und gleichzeitig über so vieles, was einfach an Reaktionen kommt, auch ratlos bin. Und da hast du mir zu einem gewissen Teil auch aus der Seele geredet. Und da würde mich mal interessieren, also vielleicht kannst du einfach nochmal sagen, was da bei dir ablief und ob da irgendwelche Leute drauf reagiert haben.
Also ganz prinzipiell, wir freuen uns über euer Feedback zum Podcast und lassen es hier auch mit bestem Gewissen einfließen. Übrigens, letztes Mal der einzigste Kommentar, der kam, bevor wir jetzt hier aufs Thema umschwenken, war sozusagen von wegen ein Jahr verheiratet und Ehe-Experte und so, aber das war mit so einem Augenzwinkern gemeint. Hat sich dann auch alles geklärt. Aber lasst gern auch mal euer Feedback wieder da, Freunde. Und jetzt zu der eigentlichen Story. Ja, also ich weiß nicht, ich bin ja auch immer so ein wirklich großer Kritiker und so, und vielleicht ist das auch immer nicht immer richtig, aber ich habe eben gesehen, wie der Hashtag getrendet ist, wie da Leute eben innerhalb von Sekunden einfach schwarze Bilder gepostet haben und dann den Hashtag drunter gehauen haben, nichts weiter dazu teilweise auch geschrieben haben, ne, einfach diesen Hashtag drunter und gepostet, so, damit man irgendwie da mit irgendwie seine Solidarität bekundet, ne? Und mich hat es irgendwie getriggert, weil ich dann halt denke, ja, es ist ja schön, dass wir das jetzt posten, und aber, also was bringt's so, ne? Das ist so eine, sind ja auch so eine Lippenbekenntnisse, und ich bin dann immer schnell dabei zu sagen, ja, Freunde, aber wenn es halt bloß bei Lippenbekenntnissen bleibt, dann lass es doch lieber weg, so, dann finde ich es halt eher heuchlerisch, auch wenn das für viele dann, genau darum ging es ja dann, der Story für viele auch ein bisschen zu viel war oder zu weit. Es gab dann einige, die haben darauf reagiert und haben gesagt, ja, fühle ich total, danke, dass du das gesagt hast, auch öffentlich. Und es gab halt auch, und darüber bin ich aber auch dankbar, die Leute, die mir dann ehrlich ihre Meinung sagen und es auch kritisieren und gesagt haben, hier, ich verstehe, was du sagen willst, aber man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Also so von wegen, ich kann ja ein Bild posten und trotzdem das auch in meinem Alltag umsetzen wollen. Und das verstehe ich natürlich auch, den Ansatz, ne? Und ich verstehe auch das mit dieser Aufmerksamkeit. Und ich finde es ja auch gut, dass, ne, ich habe vorhin auch nochmal geguckt, was sagt denn eigentlich auch die Bibel dazu, ne, zu diesem Thema Rassismus oder dann auch Gleichheit, Gerechtigkeit und so eine Sachen. Und natürlich sollen wir uns auch für diese Leute einsetzen, ne, und denen Stimme geben. Also das sehe ich ja auch ganz klar. Aber für mich ist es halt irgendwie zu kurz gegriffen, einfach da nur ein schwarzes Bild zu posten. Und das musste ich eben auch mal einfach bekunden. Einfach auch, weil ich ja selber bei mir, und das habe ich ja auch gesagt, sehe, dass ich eben auch oft die Fresse nicht aufkriege und dann mich eher wegdrehe, wenn sozusagen ich merke, dass es Rassismus gibt. Und das muss jetzt nicht mal gegen irgendeine Migration sein oder sonst was, sondern also das, was wir Mobbing nennen oder sozusagen, das passiert ja einfach alltäglich auch auf der Straße. Und manchmal machen wir es auch selber, unbewusst oder bewusst. Und ja, da ist es eben jetzt auch nicht so, dass ich dann immer an der ersten Front stehe und sage, hier, mein lieber Freund, so geht's aber nicht, ne, weil es, ich habe es eben in meiner Jugendphase auch erlebt, dass man da mal ganz schnell eine fängt und dann ist da Feierabend. Von daher war das für mich schwer, so ein bisschen damit umzugehen diese Woche, ne? Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
Naja, also ich glaube, das sind ganz, ganz viele Sachen, die da zueinander kommen und die das alles ganz, ganz schwer machen. Ich habe es generell sehr, sehr schwierig mit Netzaktivismus. Also ich finde, dass das normalerweise Blüten trägt, die in die Richtung geht, die du sagst. Also dass Profilbilder mal für 3 Tage geändert werden oder was Rührseliges oder was auch immer nochmal dazu geschrieben wird. Und dass es tatsächlich aber dann dabei bleibt so. Und die sozusagen die Spitze davon, die ich überhaupt nicht den meisten unterstellen will, aber die doch einen Kern des Problems sehr grotesk zum Ausdruck bringen, sind halt diese Dinge, die ich dann wirklich sehr abstoßend finde, wie die jetzt diese, also das hatte ich dann gepostet, viele von denen, die mir folgen, werden es gesehen haben. In Berlin gab es einen Tag oder 2 Tage nach George Floyds Mord eine Demo gegen das Clubsterben oder einfach eine Demo dafür, dass die Clubs in Berlin wieder öffnen. Und da wurden 100 Leute für eine Schlauchbootfahrt auf dem Landwehrkanal bei der Polizei angemeldet. Und am Ende waren irgendwie 3.000, 4.000 in hunderten Schlauchbooten auf dem Wasser und Zehntausende am Landwehrkanal, um sich das anzugucken. Das ist natürlich in Corona-Zeiten eine hammergeile Idee, ihr Lieben da draußen. An einem oder an mehreren dieser Boote und Schiffe hingen so Plakate oder so selbstgemachte Transparente, wo drauf stand I can't breathe. Also sozusagen das Letzte, was George Floyd vor seinem Tod gesagt hat, nachdem er halt von einem Polizisten erstickt worden ist. Und das hängt halt bei einer Party und drumherum liegen völlig zugekokste, völlig betrunkene, fast komplett alle weiße junge Mittelschichtsmenschen in ihren Schlauchbooten und feiern einfach eine Party. Und das sind so die Blüten von so einem sich alles leicht machenden Aktivismus, der aber mit einer ganz großen Moralkeule sozusagen allen anderen gegenüber tritt, die irgendwie sagen, ja, warum soll ich jetzt ein schwarzes Viereck bei Instagram posten? Oder was ja Black Lives Matter auch irgendwie dann relativ schnell kundgemacht hat, dass gerade dieses Blackout Tuesday mit dem Posten des schwarzen Vierecks gar nicht von Black Lives Matter kommt und eigentlich sozusagen als neuen Trend den Black Lives Matter Hashtag wegtrendet und dadurch eigentlich den Demos oder sozusagen der eigentlichen Bewegung in den amerikanischen Städten gerade schadet. So, um es jetzt runterzubrechen, ich habe es wahnsinnig schwer damit, hoffe, dass irgendwie wir als zivilisierte Menschen untereinander erstmal gegenseitig davon ausgehen können, dass auch wenn man das nicht postet und den Hashtag nicht benutzt, wir alle gegenseitig davon ausgehen können, dass wir alle völlig schockiert davon sind und traurig und wütend, wenn Polizisten einen schwarzen Menschen auf offener Straße erstickt, obwohl er ihm sagt, er kann nicht mehr atmen. Aber das macht mich so ratlos und ist auch so weit weg, dass ich es schwer habe, und vielleicht kann ich da später noch mal was dazu sagen, mich auf eine politische Demonstration zu begeben und meinen Politikern oder einfach anderen Menschen zu sagen, was sie zu tun haben. Vielleicht war das irgendwie, also vielleicht ging dir das ähnlich und deswegen hast du das gepostet. Oder
ja. Also ich habe mich jetzt auch noch mal damit auseinandergesetzt, ne? Und ich finde es auch vollkommen richtig, dass die Amerikaner jetzt auf die Straße gehen, ne? Unabhängig davon jetzt über die Art und Weise, wie sie es vielleicht auch tun, ne? Aber ich finde es gut. Also in Amerika gibt's einfach einen Rassismus gegen schwarze Menschen da, und es ist einfach, das ist richtig, dass die jetzt auf die Straße gehen und so Martin Luther King-mäßig da die nächste Revolution vom Stapel reißen wollen. Ist schon, glaube ich, schon längst mal dran, im 21. Jahrhundert da mal was zu tun. Und trotz, also finde ich absolut supportend, aber ich kann jetzt von hier aus sozusagen relativ wenig tun. Wo ich aber was tun kann, ist ja dem Alltagsrassismus, vielleicht auch der, den es bei mir gibt, zu begegnen. Und da habe ich mich aber gefragt halt, was kann, also ich suche dann immer den ersten Schritt, ne, weil das halt so ein Riesenthema ist, ne? Und ich denke dann immer, was kann jetzt der erste Schritt sein bei dir, Max, wo du sagst, okay, das nehme ich jetzt zum Ausgangspunkt da mal was jetzt zu machen, ne? Und ja, also auch aus einer christlichen Perspektive heraus, ne, bei der es geht, ja, hier selig sind die Gerechten, ne? Oder selig sind die Friedenstiften und so, da kommt ja mir da sofort hoch. Und ich frage mich halt, okay, was ist jetzt dein erster Step, ne? Weil unabhängig davon, dass ich ganz viel Alltagsrassismus eben auch habe.
Ja, also da, also schön, dass du das von der, also dass du die Bergpredigt jetzt von Jesus zitierst, weil ich glaube, als Christenmenschen, und das ist eigentlich das, worauf ich nochmal hinaus oder worauf ich auch hinaus wollte, ist, ich glaube, dass die, dass das, was wir tun, immer sehr nah bei uns und immer sehr konkret ist. Also ich glaube, es gibt ganz, also da bin ich, glaube ich, sehr sächsisch und sehr lutherisch, wenn ich das jetzt sage. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wenige Momente in der Geschichte gibt, aber die gibt es, unbenommen, wo Christen oder besser gesagt vielleicht Pfarrerinnen und Pfarrer oder Bischöfe oder Synodenpräsidenten etc. oder Synodenpräsidentinnen in die erste Reihe einer Demonstration sich stellen. Ich glaube, die gibt es. Vielleicht war die Wende so ein Moment, oder vielleicht ist der Moment, wo Menschen in einem Asylbewerberheim verbrennen, vor Ort so ein Moment. Das Aber ist jetzt sehr klein. Nicht, dass ich das jetzt in Klammern setzen will. Generell ist es aber, glaube ich, für Christen so, dass ihr Einsatz für andere immer ganz konkret und persönlich ist. Und dieses, das habe ich gelernt von Simon Jakob, der war lange Zeit Vorsitzender, also Zentralratsvorsitzender der orthodoxen Christen in Deutschland. Und der hat das Buch Peacemaker geschrieben. Und mit dem hatte ich öfter mal zu tun und habe ihn mal auf eine Podiumsdiskussion eingeladen und so weiter. Und der sagte eben, ihm hat mal ein aramäischer Bischof gesagt, was Jesus meint, ist nicht über den Frieden reden und irgendwie den Frieden verkünden, sondern tatsächlich den Frieden tun. Und deswegen so merke ich, dass ich es schwer habe, in Momenten, wo Dinge wahnsinnig schief gehen und wo Menschen getötet werden und Menschen leiden oder einfach Dinge falsch laufen, in so eine Empörung anderen gegenüber zu verfallen. Also eine französische Philosophin hat mal gesagt, Empörung ist eigentlich nur umgedrehter Narzissmus. Also eigentlich zeige ich anderen Leuten nur, was für eine gute Meinung und Moral ich habe. Aber ich glaube, die Aufgabe von Christinnen und Christen ist halt wirklich zuerst ganz konkret selber etwas zu tun und den Frieden dort, wo sie sind, zu stiften. Also in dem Moment, wo das Jahr 2015 ist, eine afghanische Familie in die Gemeinde aufzunehmen und ihnen Deutsch beizubringen, ihnen Jobs zu verschaffen und ihnen dabei helfen, in die erste Wohnung zu ziehen. So und nicht sozusagen zuallererst immer allen anderen sagen, was politisch jetzt so oder so zu machen ist, sondern ich glaube, dass Christinnen und Christen zu diesem konkreten Frieden tun aufgerufen sind.
Also das ist auch was, also wenn ich das so von dir höre, die Worte, dann ist das was, auf alle Fälle, was ich mir vornehmen kann, ne? Das ist so ein erster Step, wo ich sage, okay, das kann jetzt was sein, ne? Dass ich sage, okay, wo ist das, also wo gibt's gerade Menschen bei mir, die genau da Support brauchen, ne? Dass ich sozusagen dieses Amerika ein bisschen in mein Leben transferiere, wo ich sage, wo braucht jemand Support, wo wird jemand benachteiligt, wie auch immer, und wo kann ich da was tun? Und ich glaube, das finde ich einen guten und einen richtigen Ansatz, eben sozusagen nicht nur zu posten, und natürlich braucht es die Poster genauso wie die Leute, die sich in Diskussionsforen oder politisch da irgendwie einbringen und da auch eine Lobby bilden und da Druck machen, aber es braucht eben auch die, oder vielleicht sollte im besten Fall beides miteinander gehen, dass man sagt, okay, und wo mache ich das in meinem Stadtteil, in meiner Straße, in meinem Haus, auf meinem Arbeitsplatz, in der Schule bei mir oder in meinem Verein, wo auch immer ich tätig bin, wo kann ich das auch umsetzen, zu sagen, hey, hier ist eine Minderheit oder ist er jemand, der geschützt braucht, der irgendwie eine Stimme braucht, ne?
Ja, ich würde es, kann ich so unterschreiben, und gleichzeitig würde ich schon uns alle ermutigen, vor allem das Tun und das Handeln in den Blick zu nehmen. Hm. Und das Posten und drüber reden, was man Gutes macht, das kann man irgendwie hin und wieder auch mal machen. Aber ich glaube, dass so wie das über zwei Jahrtausende Kirchengeschichte immer war, Gesellschaften und andere Menschen, andere Religionen, wie auch immer, sehr sensibel und sehr schnell wahrnehmen, wenn Christinnen und Christen vor Ort in einem christlichen Sinn handeln. Also so, was ja zum Beispiel die Römer sehr schnell sehr beeindruckt hat, ist, dass die von ihnen verfolgten Christinnen und Christen für ihre Verfolger gebetet haben. Also in Gottesdiensten, in der Fürbitte für die gebetet haben, die sie umbringen wollten oder umgebracht haben. Und ich glaube, so ist das heute auch. Also was ich irgendwie total beeindruckend fand, weil das genau ganz anders gelaufen ist als an total vielen anderen Stellen, war so, ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen, als in Chemnitz sozusagen dieser Totschlag passiert ist. Und ich glaube, in Aue war das, glaube ich, kurz vor Weihnachten. Das war so ein Vierteljahr hintereinander oder ein halbes Jahr hintereinander sind die beiden Sachen passiert. Und wo ich finde, dass christliches Handeln ganz schnell spürbaren Unterschied gemacht hat, war eben in Aue, wo eben genau so ein Mist passiert ist, dass eben in so einer Art Tafel eben jemand, der hier in Deutschland Asyl beantragt hat und sucht, und eben dort zu der Tafel gekommen ist, irgendwie in einen Streit geraten ist und dann eben ausgerastet ist und tatsächlich mit einem Messer einen Mitarbeiter von der Kirchgemeinde sozusagen verletzt hat und sofort sozusagen die lokalen rechten Größen und die Landtags-AfD und so weiter gleich für den nächsten Tag oder zwei Tage später den Klassiker in Sachsen, Demo, Mahnwache und so weiter gemacht haben und ganz stark der Wind aus den Segeln genommen worden ist, als der Mitarbeiter öffentlich, weiß ich nicht, ob es in der freien Presse war oder sogar im MDR oder so, wirklich einen halben Tag später oder einen Tag später gesagt hat, ich verzeihe dem, der das gemacht hat. Also ich bin Christ und ich wollte was Gutes tun und ich werde das auch weiter tun. Und so als Christ kann und will ich ihm vergeben, das, was er da gemacht hat. Und damit war so viel irgendwie an politischer Empörung und irgendwie dem, was sich da auflädt, verwässert durch diese Botschaft und dieses praktische christliche Handeln in der Liebe, die sozusagen, wo Jesus Vorbild ist. Und das fand ich einfach total spannend, um mal hier wirklich so zwei ganz, ganz lokale Beispiele zu nehmen. Was für einen Unterschied das macht, gesamtgesellschaftlich, wenn Christinnen und Christen konkret im Sinne der Bergpredigt handeln und der hat nie, also von dem gibt's keinen Post bei Instagram, wo er irgendwie im Schneidersitz, an der Zwickauer Mulde sitzt und irgendwie sagt, ich habe mir überlegt, ich will ihm jetzt vergeben, sondern der hat das einfach einmal gesagt und zwar durch zum Glück ein Journalist da, der es dann auch zum Glück noch genauso wie er es gesagt hat aufgeschrieben hat.
Ja, und das hat was gebracht. Ja,
genau, und das hat was gebracht. Ja, das stimmt, das hat einen Unterschied gemacht.
Justus, das finde ich ziemlich geil, um nochmal irgendwie unseren Podcast-Namen auch reinzuhören. Also ich finde es echt. Ich bin immer wieder begeistert, wie wir so unvorbereitet hier die Themen abrocken. Ich muss sagen, das befriedigt mich gerade ziemlich. Finde ich geil. Ich kann jetzt ja nichts mehr dazu sagen. Deshalb würde ich sagen, alle, die das dann hören, irgendwann habt einen schönen Sonntag oder eine schöne Woche. Seid gesegnet. Und das letzte Wort hast jetzt du. Ich bin völlig, völlig fertig.
Schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auch, dass ich jetzt, als es um Aue ging, noch mal ein bisschen in den Dialekt verfallen bin. Das merke ich immer.
Wismut.
Zwei gekreuzte Hämmer und ein großes Weh. Unsere Wismut Aue. Das könnten wir auch mal machen. Ein Podcast über Helge Leonhardt, den legendären Präsidenten von Wismut Aue. Dem widmen wir auch mal eine Podcast-Folge. Da vielleicht gehe ich mal wieder mit meinen Kumpels.
Aber da mit Einspieler dann. Da müssen wir
da bringen wir Audiobeispiele und da wird meine junge Gemeinde sauer. Die sind nämlich alle Dynamo-Fans. Mhm. Ja, der Großteil von Mittelsachsen ist nämlich noch Dynamo-Land und ich war jetzt zweimal mit einem guten Freund, der eben Aue-Fan ist, in Aue und da waren die sauer, als die das bei Instagram gesehen haben, dass ich da bei Aue war, sogar im Aue-Blog. In dem Sinne, liebe Leute, ihr seht, es wartet ein bunter Blumenstrauß an Themen, die für euch wir noch aufbereiten werden. Für heute genügt's. Gesegneten Sonntag und eine tolle Woche. Bleibt behütet und vor allem gesund. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut.